Unser Predigtthema trägt die Überschrift Drei Höhepunkte im Heilsplan Gottes. Beim Studium der Bibel und besonders des prophetischen Wortes in den Büchern Daniel und Offenbarung habe ich mich schon oft gefragt, warum ist vieles davon so schwer verständlich? Ich denke, euch geht es auch so. Ich habe für mich den Schluss gezogen, dass es an uns liegt. Die Sünde hat uns Menschen von Gott entfernt, dass wir ihn nicht mehr richtig verstehen. Paulus drückt das so aus: Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich betrachtet werden. Im Römerbrief wird Paulus noch viel deutlicher, wenn er sagt, denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft wider Gott. Das natürliche Herz steht Gott nicht nur fremd, sondern sogar feindlich gegenüber. Ich denke, wenn Jesus nicht als einer von uns gekommen wäre, würde kein Mensch in die Gemeinschaft mit Gott zurückfinden. Aber er ist gekommen und will jeden Menschen durch den Heiligen Geist die Augen öffnen für die Schönheit des geistlichen Reiches Gottes, was ja in unseren Herzen beginnen soll, wenn wir das Geschenk der Erlösung annehmen. Unser Leitwort für diese Predigt lesen wir aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5. Es ist nur ein Vers, der Vers 39, den wir alle kennen, wo Jesus sagt: Ihr suchet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habet das ewige Leben darin, und sie ist es, die von mir zeuget. Die ganze Bibel offenbart uns immer wieder nur Jesus Christus und seinen wunderbaren Heilsplan. Wenn wir den Heilsplan Gottes überschauen, den uns die Bibel offenbart, dann fallen uns tatsächlich drei Höhepunkte auf. Das Jahr 31, als Christus am Kreuz starb. 1844, mit der großen Enttäuschung. Und das Ende der Gnadenzeit, dessen Datum wir zwar noch nicht kennen, was aber bald von uns erwartet werden sollte. Also ein Datum, was in unsere Zeit gehört. Jedes dieser drei Ereignisse markiert eine grundlegende Änderung im Dienst Christi für unsere Erlösung und betrifft deshalb sowohl seine Gemeinde hier auf der Erde wie auch das himmlische Heiligtum, wo Jesus als Mittler an der Seite seines Vaters mit seiner Gnade und Gerechtigkeit für uns eintritt. Die Bibel spricht von Christus als dem Haupt der Gemeinde und von der Gemeinde als von seinem Leib. Wenn das Haupt nun bereit ist, sich zu bewegen oder eine Änderung vorzunehmen, was sollte dann der Leib tun? Wenn er nicht gelähmt ist, dann wird er dem Haupt folgen. Gemeint ist seine Gemeinde. Doch das hat in der Vergangenheit nicht immer funktioniert. Jesus sehnte sich stets nach Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Besonders als die Stunde des Kreuzes nahte, wieder und wieder versuchte er sie auf die Ereignisse in Verbindung mit dem Kreuz vorzubereiten. Noch auf dem Weg zum letzten Abendmahl in Jerusalem lesen wir: Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und nahm die 12 Jünger beiseite und sprach zu ihnen auf dem Wege: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überantwortet werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und geißeln und kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie hörten zwar diese Worte, aber sie verstanden sie nicht, weil sie so von ihren eigenen Vorstellungen über das Reich Gottes erfüllt waren. Das Kreuz hatte in ihren Vorstellungen keinen Platz. In ihrer Vorstellung sollte Jesus den Thron Davids besteigen, als ihr König und Israel wieder zu der führenden Nation in dieser Welt machen. Deshalb wurden sie von der Kreuzigung völlig überrascht und total enttäuscht, als ob sie nie etwas davon gehört hätten. Ihre Enttäuschung war so groß am Tag der Kreuzigung, dass sie dachten, wir haben uns wohl geirrt und begannen schon Pläne zu machen, wieder in ihr altes Leben als Fischer und Zöllner zurückzukehren. Aber Jesus ging voran mit seinem Werk, weil er wusste, dass die Erlösung seiner Gemeinde ohne sein stellvertretendes Opfer am Kreuz nicht möglich war. Ob seine Jünger es nun verstehen würden oder auch nicht. Er konnte darauf vertrauen, dass sie es hernach, später verstehen werden. Nach seiner Auferstehung verbrachte Christus viele Stunden mit seinen Jüngern, in denen er ihnen die alttestamentlichen Weissagungen erklärte und ihnen zeigte, dass sowohl sein Leben wie auch sein Tod diese göttlichen Prophezeiungen genau erfüllt haben. Nun verstanden sie die Worte der Heiligen Schrift, wie Jesaja sie formuliert hat: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Auch die geradezu mathematisch genaue Zeitweissagungen Daniels über das erste Kommen Jesu und über sein Sterben in Kapitel 9 des Buches Daniel sahen sie jetzt mit anderen Augen. Sie verstanden auch, dass seine Gemeinde nach dem Kreuz nicht mehr in Richtung des irdischen Jerusalems und des israelitischen Tempels beten sollte, so wie die Juden das immer machten. Jesus richtete ihren Blick nun auf das himmlische Heiligtum und auf seinen Mittlerdienst dort. Dorthin sollten sie im Glauben schauen. Die sich anschließende Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten offenbarte dann auch eine völlige Einheit von Haupt und Leib von Christus und seiner Gemeinde. Die große Enttäuschung der Jünger, sie gab es nun nicht mehr. Vertrauen und Freude erfüllte die Herzen seiner Gemeinde und sie gingen alle voran, Zeugnis zu geben vom Evangelium und füllten die Erde mit der Herrlichkeit seines Namens. 1800 Jahre später vollzog das Haupt der Gemeinde, also unser Herr Jesus, wieder eine entscheidende Veränderung in seinem Dienst für unsere Erlösung. Gemeint ist der zweite Höhepunkt. 1844 mit der ebenfalls großen Enttäuschung seiner Jünger. Was war geschehen? Jesu Dienst im himmlischen Heiligtum hörte 1844 auf. Denn nun musste nach Gottes Vorsehung sein Abschlusswerk für unsere Erlösung im Allerheiligsten des himmlischen Tempels beginnen mit dem Untersuchungsgericht über die Gläubigen. Die gleiche Prophezeiung aus Daniel 8 und 9, die auf Christi Opfertod am Kreuz hinweist, deutet mit der Reinigung des himmlischen Heiligtums auch diese Veränderung bereits an. Daniel schreibt, und er antwortete mir bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Um seine Gemeinde auf diese wichtige Veränderung im Ablauf des Heilsplanes vorzubereiten, sandte Jesus die Botschaft der drei Engel in Offenbarung 14. Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Doch auch diese Botschaft wurde von den Adventgläubigen um 1844 nicht verstanden. Genauso wenig wie die Botschaft vom Kreuz von den Jüngern damals. Eine erstaunliche Parallele. Tausende schauten auf den Herbst des Jahres 1844, wo die Reinigung des Heiligtums ihrer Meinung nach geschehen sollte, aber sie dachten, dass mit dem Heiligtum unsere Erde gemeint sei und erwarteten um diese Zeit die Wiederkunft Jesu. Genau wie die Jünger zur Zeit Jesu waren die Gläubigen um 1844 so mit ihren eigenen Ideen erfüllt, dass sie Gottes Plan wiederum missverstanden. Und als der Oktobertag 1844 kam und wieder verstrich, blieb nur eine große Enttäuschung übrig. So steht der 22. Oktober 1844 bis heute als der Tag der Enttäuschung in den Geschichtsbüchern. Die Gemeinde Jesu verstand noch nicht, was der Herr im Himmel an jenem Tag begann. Obwohl mit dem Beginn des Untersuchungsgerichtes im Himmel das größte Ereignis seit Pfingsten im Heilsplan stattfand, begriff es niemand von seinen Nachfolgern hier auf der Erde. Enttäuschung nicht nur hier bei uns, sondern vielleicht auch im Himmel. Jesus hätte sich sicher gefreut, wenn seine Gemeinde ihn damals im Glauben ins Allerheiligste gefolgt wäre, wo er nun im Jahre 1844 das Abschlusswerk der Erlösung mit dem Untersuchungsgericht über die Gläubigen in Gegenwart des ganzen zuschauenden Universums begann. Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts, des Gerichtes über die Gläubigen und damit auch irgendwann über uns, ist gekommen. Genauso wie Jesus nach seiner Auferstehung seinen betrübten Jüngern erschien, um ihnen die Augen zu öffnen, so sandte er auch jetzt an seine enttäuschte Gemeinde von 1844 seine Botschaften. Er richtete ihren Blick vom irdischen Heiligtum, was es ja gar nicht mehr gab, auf das himmlische Heiligtum und auf die Veränderung seines Dienstes und zeigte ihnen, dass er als unser hoher Priester genau das tat, was die Weissagungen vorausgesagt hatten. Eine fast gleiche Situation wie die Zeit des Kreuzes. Als die enttäuschten Adventgläubigen dann die Heilige Schrift erneut durchforschten, leitete sie göttliches Licht, sodass sie ihren Irrtum erkannten, dass mit dem Heiligtum, was 1844 gereinigt werden sollte, nicht unsere Erde, sondern das himmlische Heiligtum gemeint war. Gesichte von Ellen White bestätigten etwas später diese Erkenntnis, sodass sie nun die biblische Prophezeiung vom Abschlussdienst Jesu im himmlischen Heiligtum, im himmlischen Allerheiligsten verstanden. Aber welche Bedeutung hat das alles für uns, außer dass es Geschichte ist, die wir heute leben? Christus will uns vorbereiten auf das ewige Leben. Allen, die ihm als Herrn ihres Lebens das Recht geben, sich auf den Thron ihres Lebens zu setzen, schenkt er die geistliche Erfahrung einer Neugeburt, und richtet durch den Heiligen Geist in uns das verloren gegangene Bild Gottes wieder auf, so wie es am Anfang war. Hesekiel schreibt darüber, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Jesus sagt hier dreimal, ich will es tun. Was daraus entsteht oder entstehen soll, schreibt Paulus im Epheserbrief, eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken und Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und unsträflich sei. Das klingt ganz anders als das Zeugnis Jesu über die letzte Gemeinde Laodicea. Ach, dass du kalt oder warm wärest und dich endlich entscheiden könntest, auf welcher Seite du stehen wolltest. Den gleichen Gedanken der Veränderung in unserem Leben finden wir auch im 1. Thessalonicher Brief, wo Paulus schreibt, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, dass euer Geist ganz samt Seele und Leib möge unversehrt und untadelig bleiben auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Im Untersuchungsgericht, was seit 1844 im himmlischen Allerheiligsten tagt, wird das Buch des Lebens geöffnet, wo auch unser Name steht. Jesus will dort alle unsere Sünden, die wir ihm mit der Traurigkeit unseres Herzens bekannt haben, endgültig aus den Büchern streichen und dann mit seinem Mittlerdienst aufhören für immer und wiederkommen, um mit uns sein Reich aufzurichten. Aber das geht diesmal nur, wenn wir als seine Gemeinde durch seine Gnade und das wunderbare Wirken des Heiligen Geistes unsere Jesus bekannten und vergebenen Sünden auch aufgegeben haben. Jesus kann im Untersuchungsgericht unsere ihm bekannten und vergebenen Sünden nur dann endgültig aus den Büchern des Himmels streichen, wenn diese Sünden nicht jede Woche in unserem Leben von Neuem passieren. Und das ist heute oft noch der Fall. Es muss sich also etwas ändern in unserem Leben. So wie Jeremia es schreibt, zur selben Zeit und in jenen Tagen wird man die Missetat Israels suchen, aber es wird keine da sein. Und die Sünden Judas, aber es wird keine gefunden werden. Denn ich will sie vergeben denen, die ich übrig bleiben lasse. Das ist der hohe geistliche Standard, den Jesus mit seiner heute auf Erden lebenden Gemeinde erreichen will. Also auch mit uns, wenn wir es denn zulassen. Im Zusammenhang mit dem Abschlussdienst Jesu und dem Ende der Gnadenzeit erkennen wir hier einen entscheidenden Unterschied zu den beiden anderen Höhepunkten im Heilsplan, die wir eben erwähnt haben. Was meine ich damit? Wir hatten eben gesagt, Jesus als Haupt der Gemeinde konnte im Blick auf das Kreuz vorangehen, obwohl seine Jünger es damals nicht verstanden. Er konnte darauf vertrauen, sie werden es hernach verstehen. Und so war es ja auch. Genauso bei der großen Enttäuschung von 1844. Jesus konnte darauf bauen, dass seine Gemeinde die Wahrheit später erkennen würde. Auch das war so. Sonst wären wir nicht hier, 170 Jahre nach 1844. Aber heute, bei seinem Abschlussdienst im Allerheiligsten, kann Jesus sein Werk diesmal nicht beenden, und es dann seinen Jüngern irgendwann später erklären, wie damals beim Kreuz oder bei der großen Enttäuschung von 1844. Warum nicht? Weil es mit dem Ende der Gnadenzeit dann zu spät ist und es eine Zeit hernach nicht mehr gibt. Das ist wirklich ein Problem, was es in der Vergangenheit noch nie gegeben hat, weil immer noch Gnadenzeit war. Wir wissen, dass Jesus beim Abschluss des Untersuchungsgerichtes im Himmel die folgenschweren Worte gemäß Offenbarung 22, Vers 11 spricht. Ich zitiere nach der Übersetzung Hoffnung für alle: Wer dennoch weiter Unrecht tun will, der soll es tun. Wer mit Schuld beladen bleiben will, der soll es bleiben. Doch wer ein Leben führt, wie es Gott gefällt, der soll auch weiterhin so leben. Wer Gott gehört, der soll auch weiter bei ihm bleiben. Nach dem Ende des Untersuchungsgerichtes gibt es für keinen Menschen noch eine Möglichkeit der Veränderung, der Versöhnung oder der Vergebung. Eine solche Situation hat es noch nie zuvor gegeben, seitdem es das Problem Sünde gibt. Aber diese Situation kommt bald auf uns zu. Mit dem Abschluss der Gnadenzeit wird Christus den himmlischen Waschsalon endgültig schließen. Das heißt, wir können unsere schmutzige Wäsche nicht mehr bringen. Es gibt dann kein Angebot der Versöhnung mehr. Die Tür ist endgültig und unwiderruflich geschlossen für jeden Menschen. Die angenehme Möglichkeit, morgen oder nächsten Monat oder nächstes Jahr eine Sache wieder in Ordnung zu bringen, wie wir das heute oft handhaben, wird es dann also nicht mehr geben. Hier gilt das Wort heute, so du seine Stimme hören wirst, verstocke dein Herz nicht. Der Heilsplan Gottes sieht sogar vor, dass Gottes Gemeinde nach Abschluss der Gnadenzeit noch eine Zeit lang, keiner weiß wie lange, ohne einen Vermittler, also ohne die Möglichkeit der Sündenvergebung hier auf der Erde leben wird. Und das in einer Zeit, wo man uns um unseres Glaubens willen verfolgen wird. Heute leben wir biblisch betrachtet in der Zeit des atypischen großen Versöhnungstages, wo in Israel damals, und das ist ein Vorbild für uns, jeder Gläubige sich vor Gott demütigte und alle seine Sünden mit Gott und seinem Nächsten in Ordnung brachte. Das Abschlusswerk Jesu mit dem Untersuchungsgericht über die Gläubigen läuft zwar schon, aber heute sind die Türen noch offen. Wie damals in Israel, so lange, wie sich der hohe Priester noch im Allerheiligsten befand. Der liberale Geist unserer Zeit, wo alles lasch gehandhabt wird, ist genau das Gegenteil von dem, was Laodicea heute braucht. Wir haben heute ein doppeltes Werk zu tun, unser Leben durch die enge Gemeinschaft mit Jesus und mit seinem Geist heiligen zu lassen und die Welt zu warnen, dass die Zeit der Gnade abläuft. Genau das sagt die dreifache Engelsbotschaft, die wir heute kaum noch verkündigen. Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Das heißt nicht, sie wird kommen, sie ist gekommen. Und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen. Wenn die angenehme Zeit der Versöhnung abgelaufen ist, gilt das Wort, was der Prophet Amos bereits zu seiner Zeit prophetisch vorhergesagt hat. Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht ein Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn, nach dem Wort der Versöhnung, nach dem Wort der Vergebung. Es zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, vom Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen werden, und es doch nicht mehr finden. Warum nicht? Weil die Gnadenzeit abgelaufen ist und die Türen verschlossen sind. Ihr Lieben, ich möchte mit positiven und ermutigenden Gedanken schließen. Ich verstehe auch nicht alles, was im prophetischen Wort steht. Aber ich weiß, dass Gott uns liebt. Wir haben einen Heiland, der sich nach uns sehnt, nach dir und nach mir. Sonst würde er nicht sagen, ich stehe vor der Tür deines Herzens und klopfe an. Jesus klopft jeden Morgen an deiner Tür an und an meiner Tür. Wer meine Stimme hören wird und mir die Tür auftun wird, zu dem werde ich einkehren und das Freundesmahl mit ihm halten und er mit mir. Christus möchte als Herr unseres Lebens sich auf den Thron unseres Lebens setzen und unser Leben gestalten, um es für die Ewigkeit, für das ewige Leben bereit zu machen. Er will es tun, weil wir es nicht können. Wir können es nicht. Bitte lasst ihn nicht vor eurer Tür stehen. Im Grunde ist alles so einfach und auch klar. Wenn wir heute die Tür zu unserem Herzen öffnen, kehrt Jesus in unser Leben ein und übernimmt die Führung, Dinge in unserem Leben aufzugeben oder loszulassen, fallen uns dann nicht mehr schwer. Der Friede Gottes erfüllt uns und wir entdecken eine neue Freude im Leben. Die Freude an seinem Wort, die Freude am Gespräch mit Jesus und die Freude, anderen dienen zu können. Ich denke, wir brauchen heute alle, die wir zu Laodicea gehören, diese geistliche Erneuerung unseres Glaubenslebens und diese Rückkehr zur ersten Liebe, um unseren Mitmenschen zum Segen zu werden und bereit zu sein für das baldige Kommen Jesu und für das ewige Leben. Der Herr beschenke uns mit dieser Veränderung unseres Glaubenslebens durch seinen Heiligen Geist. Das wünsche ich uns allen. Amen.